Gehört ihr mich so besser? Ja. Super, mache ich doch gern. Bereit war, am Stauffenberg-Attentat mitzuwirken, wo Hitler fast ums Leben gekommen ist. Es hat nicht geklappt. Er ist gefangen genommen worden, ein Jahr im Gefängnis war und kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs erhängt worden. Alles zu opfern. Die dritte ist die vom Hampi Nüsch über den Billy Graham, den ich mitgebracht habe. Der Billy Graham, wahrscheinlich der Evangelist und Prediger vom 20. Jahrhundert. Keiner hat vor so vielen Menschen predigt wie er. Keiner hat so viele Menschen mit dem Evangelium erreicht im letzten Jahrhundert wie der Billy Graham. Die drei Wörter, the Bible says, die Bibel sagt, sind so zum Markenzeichen von Billy Graham geworden. Die drei Biografien oder die drei Leben haben Unterschiedlichkeiten ausgemacht. Und doch gibt es etwas Gemeinsames. Auch wenn sie zu ganz unterschiedlichen Zeiten gelebt haben und ganz unterschiedliche Leben hatten. Man kann sagen, es ist der unbändige Wille, der sie verbunden hat. Der unbändige Wille, sich einzusetzen und ihrem Leben ein Ziel zu geben, einen Sinn zu geben. Sich für etwas einzusetzen im Leben, das Sinn ergibt, das Sinn macht. Es darf am Schluss vielleicht sogar das eigene Leben kosten, wenn es Sinn ergibt. Beeindruckende Geschichten, und wenn ich die lese, ich habe die alle gelesen, darf ich sie ja gerne auslehnen bei mir, wenn es euch Wunder nimmt. Es sind sehr beeindruckende Geschichten. Und ich habe viel daraus lernen, aus diesen Biografien. Doch warum erzähle ich euch das? Warum erzähle ich euch von diesen drei Biografien oder von diesen drei Personen, von diesen drei Männern Gottes? Warum rede ich darüber? Ich glaube, die drei Personen können uns helfen, das eine oder andere in unserem Leben besser zu verstehen. Manchmal brauchen wir Menschen ja Anschauungsmaterial, um etwas zu verstehen. Manchmal langt es eben irgendwie nicht, so einfach nur auf uns zu schauen. Manchmal ist man dann fast so gefangen im eigenen Blick auf sich selber. Und manchmal hilft das, den Blick von außen zu haben, um etwas vielleicht zu lernen oder etwas besser zu verstehen. Zudem stehen Biografien. Ja, nicht nur die Biografien von diesen drei Menschen, sondern auch all eure Biografien für das Thema Nachfolge. Biografien haben ja ganz vieles damit zu tun, was es heisst, nachzufolgen. Liegt ja irgendwie auf der Hand. Und gerade darum finde ich Biografien so unterhaltsam und lese sie so gern. Sie sind unter anderem sind Biografien auch die bestverkauftesten christlichen Bücher. Also in den christlichen Büchercharts sind meistens Biografien zuvorderst vorne zu finden und man macht am meisten Geld nicht mit theologischen Abhandlungen, sondern mit Biografien. Faszinierend, was Menschen erreicht haben, was Menschen erlebt haben mit Gott und da vielleicht einen Teil können, daran teilzuhaben, wenn man es liest. Sehr interessant. Doch mir interessiert eben nicht nur der Erfolg, den die Menschen hatten, auch da in den Zwischenzielen von diesen Büchern. Manchmal ein bisschen offensichtlicher, manchmal ein bisschen weniger offensichtlich, ist eben nicht nur der Erfolg geschildert, sondern auch der Misserfolg. Sachen, die vielleicht nicht gelungen sind, Sachen, die nicht aufgegangen sind, Sachen, die vielleicht schwierig waren sind im Leben. Und manchmal habe ich fast das Gefühl, ich lerne fast mehr, wenn ich mich noch mit dem auseinandersetze. Mindestens habe ich das Gefühl, wenn ich Biografien lese, Berichte höre oder Gespräche führe, wenn Menschen mir auch erzählen, woran sie vielleicht auch gescheitert sind. Und das ist auch bei den Bibeln so. Ich möchte mit euch in einen Text eintauchen, Apostelgeschichte 9. Einen gewissen Teil habe ich euch hier abdrucken lassen auf dem Gottesdienstblättchen. Ich lese mal die ersten zwei Verse von Apostelgeschichte 9, 1 und 2. Währenddessen wütete Saulus gegen die Anhänger des Herrn und setzte alles daran, sie zu vernichten. Er wandte sich an den Hohepriester und er bat ihn um Empfehlungsschreiben für die Synagogen in Damaskus. Damit wollte er alle, die dieser neuen Richtung angehörten, aufspüren, um sie zu verhaften und endgültig, ob Mann oder Frau in Ketten nach Jerusalem zurückbringen. Paulus oder Saulus war ein Jude. Ein Mann mit einer klaren Vorstellung, mit einem klaren Ziel, klaren Aufgabe, wie er es gemeint hat. Und er war bereit, die Christen zu verfolgen, weil sie irgendwo abweichen vom Plan eines Juden. nicht gerade rosige Aussichten. Er war bereit, bis ans Äußerste zu gehen, eine Bewilligung einzuholen, einen Plan zu machen, alle Vorbereitungen zu treffen und auf Damaskus zu gehen, weil sie haben sich schon so weit verbreitet, die Christen. Damaskus liegt etwa 200 Kilometer nördlich von Jerusalem. Und auch schon dort sind sie hergekommen, das hat er gehört und da war er bereit gewesen, vielleicht dort die Welle von diesen Christen, die sich verbreitet im ganzen, unter den ganzen Juden, können zu verhindern, reisen hinein, um sie zu verhaften und dem Unwesen ein Ende zu bereiten. Doch als er auf dem Weg auf Damaskus ist, die meisten kennen die Geschichte von euch, er ist kurz vor Damaskus, vor der Stadtmauer, bricht er zusammen, geht auf den Boden, wird blind und hört eine Stimme. Die mit ihm mitgereist sind, haben auch die Stimme gehört. Doch nur Paulus hat das Licht aus dem Himmel gesehen und ist blind geworden. Die mit ihm unterwegs waren, ich weiß nicht, wie es denen ergangen ist. Ihr stolzer Herr liegt am Boden, vielleicht auch krümmend, weiß nicht mehr weiter. Sie hören zwar die Stimme, macht aber wenig Sinn, wie aus dem Text zu nehmen ist. Ist er krank? Sie wissen es nicht. Es ist rätselhaft. Sie müssen am Schluss sogar stützen, dass der am Schlussweg oder der Rest bis auf Damaskus den Weg noch findet. Weil wie wird ein Blinder denn der Stadttor finden? Und sie müssen ihn stützen und ihn dort herbringen. Doch Paulus stürzt auf den Boden und sieht das Licht aus dem Himmel und hört eine Stimme, fällt zu Boden. Und die Stimme sagt zu ihm, Saul, das ist der jüdische Name, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Was ist der Grund, warum du mich verfolgst mit all dem vollen Einsatz, mit deiner ganzen Kraft, unerbittlich, mit deiner ganzen Macht, alles in die Waagschale wirfst? Ich weiß nicht, wie sich das muss angefühlt haben, wenn Gott zu einem sagt, warum verfolgst du mich? Warum bist du auf dem Weg? Mich, mich, nicht Christen in erster Linie, sondern mich zu verfolgen. Schlagartig ändert sich dem seine Situation, wo er sich drin befindet. Aus dem stolzen, sehr schlagfertigen, gut gebildeten, gut ausgerüsteten, mit allem vorbereiteten Mann, klar fokussiert, ändert sich auf einen Schlag seine ganze Situation. Zack, und sein Leben hat sich verändert. Er liegt am Boden und ist blind. Gestern bin ich noch ein bisschen dazugekommen, nachdem Kinder im Bett waren, in College-Football zu schauen. Und ich wusste von meinem Lieblings-Quarterback, der noch am College spielt, kommt ein Spiel im Fernsehen und ich habe ihn eingeschaltet. Es war so kurz vor der Pause, 2-3 Minuten vor der Pause. Und das Team, die Alabama Crimson Tide, wo der Quarterback dafür spielt, das ist so der Captain, der beste Spieler. Und wahrscheinlich schätzt man seit 10 Jahren kein so ein Talent mehr auf dem Football-Rasen gesehen habe bei den Junioren. Auch ein Christ und sie waren 35-7 am Gewinnen gewesen, also haben schon vor der Pause das Spiel gewonnen gehabt. Und an der Seitenlinie, ich schalte gerade ein, und an der Seitenlinie ist Diskussion mit dem Coach und ihm, ob er nochmal aufs Spielfeld kommt. Also er hat wieder aufs Spielfeld und der Coach hat nicht wollen, dass er geht. Und der Spieler hat sich durchgesetzt und ist wieder aufs Spielfeld. 3 Spielzüge später liegt er am Boden mit blutiger Nase und kann nicht aufstehen, muss gestützt werden, kann nicht auf seinen eigenen Beinen stehen. Und heute Morgen ist rausgekommen, dass er die Hüfte gebrochen hat, alle Sehnen gerissen hat in der Hüfte und man nicht mal weiss, ob er jemals wieder Football spielen kann. Das ist der grösste Star, also ist wirklich, das ist also der nächste kommende Footballstar gewesen, mit seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten. Zack, und das Leben verändert sich. So schnell kann es gehen, habe ich mir gestern wieder gedacht. Wo ich ja gerade an Paulus gedacht habe und mich vorbereitet habe auf die Predigt. Paulus kommt zu hören über im Vers 5 und 6. Wer bist du, Herr? Fragt er. Die Stimme antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt. Dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Finde ich noch krass, er verfolgt ja eigentlich nicht Jesus so. Er hat nicht gesagt, ich verfolge jetzt Jesus. Sondern er hat gesagt, ich verfolge Christen. Jesus nimmt das auf sich selber, bezieht das auf sich selber. Wenn Christen verfolgt werden, wird auch Jesus zum Verfolgten. Jesus ist stellvertretend auch für uns. Keine weitere Erklärung, es gibt keine Debatte. Die Situation hat sich verändert. Ich habe dir eine ganz neue Situation gegeben. Deine Situation hat sich verändert, mein lieber Paulus. Jetzt steh auf und geh in die Stadt Damaskus. Muss sich für einen Juden noch relativ schwer angefühlt haben, weil im Judentum tut man viel diskutieren. Noch viel mehr als bei uns. Da tut man nicht einfach... Ja, da willst du dann wissen, wieso, und da wird dann diskutiert. Es war irgendwie keine so eine Situation vom Diskutieren. Der Auftrag ist klar, debattieren musst du nicht. Du gehst jetzt in die Stadt, stehst auf und gehst dort her. In Damaskus angekommen, 3 Tage, liegt er blind im Bett. Bettet, wie man nachher erfahren. Und ich weiß nicht, wie es immer gegangen ist. Dort, in dem Zimmer in Damaskus. In Damaskus kommt es nachher zur folgenden Situation, 3 Tage später. Paulus blind im Bett sitzend, hat nichts getrunken, nichts gegessen, immer im gleichen Raum verbracht. Und da schickt Gott einen Mann mit dem Namen Hananias. Ab Vers 10 lese ich vor. In Damaskus lebt ein gläubiger Mann mit dem Namen Hananias. Den rief der Herr in seiner Vision. Hananias! Ja, Herr, antwortete er. Der Herr sagte, geh in die Straße, die gerade genannt wird, zum Haus von Judas. Dort frag nach Saulus von Tarsus. Er betet zu mir. Und er hat in einer Vision gesehen, dass ein Mann mit dem Namen Hananias kommt und ihm die Hände auflegt, sodass er wieder sehen kann. Aber, Herr, rief Hananias aus, ich habe gehört, wie viel Schlimmes dieser Mann den Gläubigen in Jerusalem angetan hat. Völlig berechtigte Frage. Mann, das ist der Verfolger. Also, ich hätte die Frage wahrscheinlich auch gestellt. Die wäre mir auch so auf dem Herzen gelegen, wenn ich das gehört hätte. Und er hat von den obersten Priestern die Vollmacht erhalten, alle hier zu verhaften, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr erwiderte, geh und tu, was ich dir sage. Saulus ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meine Botschaft vor den Völkern und Königen bringen und auch dem Volk Israel. Ich werde ihm zeigen, wie sehr er für meinen Namen leiden muss. Finde ich noch krass, wenn sich so das Leben vom einen auf den anderen Augenblick verändert. Und da kommst du dann vielleicht noch von dem Hananias, einer Person, die du nicht kennst, eine Botschaft über, wie sich dein Leben wird verändern. Das ist mal das eine. Und dann kommst du vielleicht noch zu hören, wie sehr er für meinen Namen leiden muss. Da machte Hananias sich auf den Weg und fand Saulus. Vielleicht hat er sich auch gedacht, ah ja gut, jetzt muss er wenigstens noch ein bisschen leiden. Gut, ich weiß es nicht, wie es immer gegangen ist, und das musst du ihm erzählen. Er legte ihm die Hände auf und sagte, Saul, Bruder, der Herr hat dir auf den Weg, der dir auf dem Weg erschienen ist, Jesus, der hat mich zu dir gesandt, damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im gleichen Augenblick fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Da stand er auf und ließ sich taufen. Danach aß er und kam wieder zu Kräften. Saulus blieb zunächst bei den Gläubigen in Damaskus. Bis Vers 19. Ein Wunder ist geschehen. Der Hananias legt ihm die Hand auf und der Mann sieht wieder. Seine Augen öffnen sich und er sieht wieder. Er kann wieder umhergehen. Er kann wieder Sachen zu sich nehmen. Er steht auf, lässt sich taufen, handelt und ist bereit für das, was jetzt folgen tut. Im Augenblick wird der Verfolger zum Freund. Der Verfolger der Christen wird zum Freund der Christen. Saulus wird irgendwie überführt und sein ganzes Leben verändert sich. Nichts haltet ihn daran ab, jetzt sofort zu handeln. Doch im Grundsatz ist noch viel mehr passiert als nur das, als das Wunder. Manchmal vergessen wir das in der Betrachtung von Situationen, dass man gewisse Faktoren außer Acht lässt. Und bei Paulus ist es ja nicht einfach nur so gewesen, dass er wieder gesehen hat können, dass er etwas verstanden hat. Ich meine, dass er Jesus kennengelernt hat, dass er Jesus gehört hat, wie ihn die anderen nicht gehört hat, dass er eine Berufung bekommen hat, wie sie sonst kein einziger im Neuen Testament bekommen hat. Das ist vielleicht, natürlich ist es auch ein Wunder, aber mindestens nur ein Teil von dem ganzen Wunder. Ein Teil, der oftmals vergessen wird, ist, was sich in Paulus verändert hat, was er auf einmal verstanden hat, was auf einmal Sinn gemacht hat. Nietzsche, der Philosoph Nietzsche, war ein Pastorensohn. Und auch wenn ich viele Überzeugungen von ihm nicht teile und das meiste, die Schlussfolgerungen, die er gezogen hat, auch so nicht teile, war er trotzdem ein hervorragender Exeget gewesen. und ist auch sehr theologisch geschult gewesen. Und Nietzsche hat gesagt, wenn er die Stelle anschaut, aus Apostelgeschichte 9, hat bei Paulus etwas ganz Wichtiges stattgefunden. Paulus ist nicht von Saulus zu Paulus geworden. Da ist nicht ein neuer Mensch entstanden. Sondern er hat das genannt, da hat das Umwerten von der Wert stattgefunden. Er hat auf das Mal verstanden. Er hat auf das Mal gesehen, für was er die ganze Zeit gelebt hat, was er gelernt hat, was er, von was er überzogen war und worauf das endlich Sinn macht. Und ich glaube, auch darum bin ich so ein Gegner. Ja, ich glaube, wir können es schon so sagen. Ein Gegner vom Trennen von Altes und Neues Testament. Altes und Neues Testament gehören zusammen. Und Paulus hat das geschnallt. Und ich glaube, das ist das, was Nietzsche meint mit der Umwerten von der Wert. Auf das Mal hat das, was Paulus alles gelernt hat, alles gewusst hat, alles so verstanden hat, irgendwo als Jude, hat endlich Sinn gemacht. Im einen Augenblick auf den anderen. Jesus hat, der Heilige Geist in Jesus hat ihm einen Moment gegeben, wo er das begriffen hat. Er ist aufgestanden, lässt sich taufen und handelt. Das finde ich fantastisch. Er hat gar nichts Neues müssen lernen. Der Mann war schon ausgerüstet. Der Mann hat schon alles gewusst. Es hat endlich Sinn gemacht. Auf einmal hat er gewusst, auf was schaut denn das ganze Alte Testament? Was ist denn Blickrichtung? Was ist denn der Messias? Warum machen wir das alles? Auf einmal hat alles Sinn gemacht. Ich glaube, da hat Nietzsche etwas Richtiges gesehen. Er hat das Umwerten von der Wert genannt. Saulus hat Gott ja gekannt. Er hat gewusst, dass er der Schöpfer ist. Was es heisst, den Willen Gottes zu tun, für Gott zu kämpfen, sich einzusetzen und alles zu machen, was es heisst, ein guter Jude zu sein. Doch die Christen sind für ihn abgewichen. Sie haben wie der Falsche, oder sie sind wie jemand Falschem auf den Leim gegangen, dem Jesus Christus. Und das war wahrscheinlich sein Problem gewesen. Er hat geglaubt, dass das eben nicht der Sohn Gottes ist. Und schon gar nicht, dass er am Kreuz von Golgatha stirbt, der Sohn Gottes. Das ist widersinnig. Das ist absurd. Das stirbt er nicht. Und auf einen Augenblick verändert sich das alles. Der Heilige Geist schenkt ihm so ein Umwerten. Vielleicht ist das manchmal auch das, was Christen davon erzählen, das hat auf einmal Klick gemacht. Vielleicht ist es manchmal auch das, wenn Christen erzählen, ich habe es auf einmal verstanden. Das sind so Momente, wo der Heilige Geist an uns schafft, an uns arbeitet, an uns etwas schenkt, uns etwas zeigt, was wir vielleicht vorher für unmöglich gehalten haben. Ich glaube, das ist das Wunder, was da wirklich passiert ist. Vielleicht hat es auch viel zu tun mit dem Stuhl, den ich vor 2 Wochen erwähnt habe. Die Predigt geht ein bisschen weiter als die vor 2 Wochen, wo ich euch von dem Army-Veteran erzählt habe, der einfach abgehöckelt ist auf dem Stuhl und dass sich arbeiten lassen hat und frisiert worden ist und einfach da gehockt ist und geschaut hat, was passiert. Ja, der Heilige Geist schafft viel so, dass einfach etwas passiert. Es passiert etwas. Ein Umwerten von dem Wert. Der Heilige Geist schenkt ihm das. So aus dem körperlich Blinden ist eben nicht nur ein körperlich Sehender geworden, sondern ebenfalls ein Sehender von innen her. Doch die Geschichte geht ja noch viel weiter. Sie beginnt vielleicht auch erst jetzt. Ich lese mal ab Vers 20. Das haben wir wieder auf dem Gottesdienstblättli. Er begann sofort damit, in den Synagogen von Jesus zu predigen und zu verkünden, dass er der Sohn Gottes sei. Alle, die ihn hörten, wunderten sich. Ist das nicht derselbe Mann, der die Anhänger von Jesus in Jerusalem so hart verfolgt hat? Fragten sie. War er nicht gekommen, um sie auch hier in Fesseln zu legen und vor den Hohepriester zu führen? Doch Saulus predigte immer überzeugender. Er verwirrte damit die in Damaskus lebenden Juden, weil er bewies, dass Jesus der Christus ist. Nachdem einige Zeit vergangen ist, beschlossen die führenden Männer des jüdischen Volkes, ihn zu töten. Saulus erfuhr davon und wusste, dass man ihm an Tag und Nacht am Stadttor auflauerte, um ihn umzubringen. Deshalb ließen einige der Gläubigen nachts in einem großen Korb durch die Öffnung in der Stadtmauer hinab.
Als Saulus wieder in Jerusalem eintraf, versuchte er sich mit den Gläubigen dort in Verbindung zu setzen. Aber alle hatten Angst vor ihm, denn sie glaubten nicht, dass er wirklich zu Jesus gehörte. Doch schließlich führte Barnabas ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Weg nach Damaskus den Herrn gesehen hatte. Er berichtete ihnen, was der Herr ihm gesagt hatte und wie mutig Saulus in Damaskus im Namen des Jesus gesprochen hatte. Daraufhin nahmen die Apostel Saulus in die Gemeinde auf. Er blieb bei ihnen in Jerusalem und fuhr fort, unerschrocken im Namen des Herrn zu predigen. Dabei wandte er sich auch an die griechisch sprechenden Juden. Ich kann so ein bisschen sagen, das war vielleicht die Oberschicht. Doch diese schmiedeten Pläne, ihn zu töten. Als die Gläubigen davon erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea in Sicherheit, schickten ihn von dort weiter in seine Heimatstadt Tarsus. Da sehen wir, dass Paulus eben gleichzeitig Hebräer wie auch Römer war. In der folgenden Zeit lebte die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und in Samarien in Frieden. Die Gläubigen wurden gestärkt durch die Hingabe von Gott, durch die Hingabe zu Gott, und die Gemeinde vergrößerte sich durch das Wirken des Heiligen Geistes. Da geht es gerade recht steil ab. Der Paulus setzt sich für Gott ein, tut sich in die Nachfolge von Jesus einreihen, ist bereit, seinen Teil zu übernehmen. Der Mann, wo Jesus verfolgt hat, wird selber zum Verfolgten. Der Mann, der bereit war, die Gemeinde auszulöschen, auszumerzen, wird selber zum Teil. Der bereit war, alles zu unternehmen, um den Christen an den Kragen zu gehen, ist bereit, jetzt alles zu unternehmen, um das Evangelium weiterzubringen. Für sein Umfeld muss das irgendwie komisch gewesen sein. Man kommt der auf Damaskus, der bereit ist, die Christen zu verhaften, und auf einmal schnurrt er selber davon. Muss irgendwie recht komisch gewesen sein. Was ist denn passiert mit dem? Der ist doch nur dahergereist. Irgendwie hat seine Lebensexistenz sich total verändert. Hat einen Teil verloren, etwas Neues gewonnen. Und trotzdem ist es ganz anders geworden. Vielleicht das erste Kapitel vom Leben von Paulus ist geschrieben. Der erste Teil der Nachfolge hat begonnen. Vieles ist einfach irgendwie passiert. Der Heilige Geist. Vielleicht könnte man sagen, es sind so zwei Sachen, die übergeordnet an ihm passiert sind. Erstens, der Heilige Geist hat eingegriffen. Gott hat eingegriffen. Der Heilige Geist wirkt ja an dir und mir. Er kennt unsere Stärken und Schwächen. Er weiß, was wir als Menschen oder was uns als Menschen ausmacht, wer wir denn genau sind. Er hat gewusst, wer Saulus ist. Genau gleich, wenn er das bei dir und mir weiss. Ja, der Heilige Geist ist eben so, dass er noch vielleicht einen Schritt weiter geht. Und das hat vielleicht mit dem zu tun, was der Nietzsche gesehen hat in diesem Text. Und ich glaube, das ist ganz wertvoll. Der Heilige Geist nimmt Menschen, so wie du und ich sind. Mit diesen Fähigkeiten, Gaben, mit diesen Möglichkeiten, mit dem Wissen, mit all dem, wo wir ausgerüstet sind, mit all dem, was wir haben und vielleicht dann eben manchmal nicht haben. Mit vielleicht auch dem, was uns fehlt oder was nicht da ist. Vielleicht mit dem, was wir nicht wissen oder was wir noch nicht gelernt haben. Er nimmt uns vielleicht so, wie wir von ihm geschaffen worden sind. Gott will dich und mich, nicht irgendein Idealbild, oder irgendein Zerrbild. Ich glaube, das wird aber an Saulus sichtbar. Weil grundsätzlich wäre es ja die relativ blöde Wahl gewesen, weil es war eigentlich der Verfolger gewesen von den Christen. Und ich glaube, zweitens zeigt die Biografie von Paulus, dass Saulus und Paulus seine Fähigkeiten und all das, was er gelernt hat, bereit war, jetzt ebenfalls in die Waagschale zu werfen. Gott begegnet ihm, zeigt ihm etwas auf, zeigt ihm, worauf denn all das, was er gelernt hat, das ganze Leben lang herzielt, was denn der Sinn dahinter ist. Und der Mann hat es verstanden. Und er sagt, jetzt mache ich halt mit diesen Sachen, mit diesen Möglichkeiten, mit diesen Gaben, die ich habe, vielleicht eben auch mit diesen Schwächen, die ich habe, lasse ich mich leiten vom Heiligen Geist und wirf alles in die Waagschale hinein. Und marschieren los. Eine durchaus legitime Frage, die da entsteht, ist, was hat denn das mit meinem Leben zu tun? Was bedeutet das vielleicht für mich oder für meine Nachfolge? Was bedeutet das für mich, ich in meinem persönlichen Umfeld? Was bedeutet das für mich und meine Nachfolge? An dieser Stelle möchte ich auf die drei Biografien zu sprechen kommen, die ich euch ganz am Anfang gesagt habe. Ich lese gerne Biografien. Und ich staune darüber, was Gott mit Menschen ganz exemplarisch macht, was Menschen können erzählen, was Menschen vielleicht erlebt haben, was kein anderer erlebt hat. Das fasziniert mich. Und manchmal sind gewisse Sachen, die ich da drin lese, nachahmenswert und vielleicht auch bewundernswert. Doch in der Predigtvorbereitung habe ich gemerkt, als ich den Text nochmal gelesen habe, von Apostelgeschichte 9, dass ich ihn vielleicht zu Paulus zentriert gelesen habe. Schnell merkt ihr, wenn ihr euer Blättchen vornehmt, vielleicht einen Stift habt, merkt ihr, dass da ja noch ganz viele andere Menschen drin vorkommen, wenn es um Nachfolge geht. Da ist im Subtext vielleicht manchmal erwähnt, manchmal nicht. Manchmal ist es wichtig, dass ein Name dort steht, manchmal nicht. Manchmal können wir nur schon aus dem Text herauslesen, dass noch ganz viele andere Menschen dort gewesen sein. Den Text habe ich auf der ersten Linie zu Paulus zentriert gelesen und ich habe gemerkt, dass da noch ganz viele andere Menschen vorkommen. Ich glaube, so ist das Wirken vom Heiligen Geist. Er gibt Menschen, die vorangehen, die vorausgehen, die so die Speerspitze symbolisieren, die die sind, die den ersten Schritt machen, wie ein Graham, wie ein Bonhoeffer oder ein Wilberforce, wo andere Menschen nachlaufen können, wo andere Menschen können in diesen Fußstapfen vielleicht nachgehen. Vielleicht sind es dann so christliche Galionsfiguren. Gott gibt gewissen Menschen so einen speziellen Auftrag. Und manchmal gibt es ja die Menschen, die dann von dem erzählen können und uns so zum Staunen bringen. Die vielleicht dann da oben stehen und sagen, hey, schau, ich habe das und das erlebt. Ich kenne auch so Menschen, die irgendwie so einen speziellen Auftrag haben, wo ich manchmal staune. Doch, das sind ja lange nicht alle. Einverstanden. Ich habe gemerkt, dass die Geschichten rund um die Galionsfiguren ja unglaublich breit sind, weitfächig und unglaublich gross, dass die Geschichten, die ich lese, genau gleich wie da im Neuen Testament, ja eingebettet sind in viel grössere Geschichten, in viel mehr Menschen, als nur die Menschen, die manchmal offensichtlich Geschichte davon reden. Was will ich damit sagen? Die Biografien von Bonhoeffer, Wilberforce oder Graham, und noch vielen anderen, vielleicht auch Geschichten von euch. All die Geschichten, die jeder Einzelne von uns hat, die sind ja eingebettet in unserem Umfeld. Von den Familien angefangen, den Freunden, unzählige Unterstützer und Better. Genau gleich, wie es da der Fall war. Nicht einmal die Bücher wären geschrieben worden. Alle diese Bücher wären nicht geschrieben worden, wenn es nicht Menschen gegeben hätten, die an der Seite von diesen Menschen gewesen sind. Genau gleich wie bei Saulus. Die christlichen Galionsfiguren, ob jetzt in der Bibel oder in der Kirchengeschichte, hätten allein nichts erreicht. In der operativen Führung vom amerikanischen Militär sagt man, dass um einen Soldat auf dem Schlachtfeld zu supporten oder zu unterstützen, also für einen kämpfenden Soldat, einen mit dem Sturmgewehr, irgendwo dem Gegner in die Augen schauend, blickend, braucht es zwischen 8 und 10 Soldaten, die den Background sicherstellen. Also der ganze Support für so einen kämpfenden Soldat. Das sind Zahlen aus dem Zweiten Golfkrieg der Amerikaner. Heute schätzt man, dass die Zahl vielleicht sogar noch höher ist. Also dass vielleicht auf jeden kämpfenden Soldat vielleicht 10 oder 11 Soldaten im Rückwärtigen, im Nachschub, im Funk oder wo auch immer ihren Teil übernehmen müssen. Sonst wäre ich ein Vorhaben hoffnungslos verloren. Ich glaube, der Heilige Geist schafft genau gleich. Wenn wir die Geschichten lesen, wenn wir uns mit christlichen Galionsfiguren auseinandersetzen, sehen wir, dass Menschen berufen werden zu ganz unterschiedlichen Zeiten, ganz unterschiedlichen Situationen, in ganz unterschiedliche Lebenssituationen. Jeder hat irgendwo seinen Platz. Vielleicht ist nicht jeder Name genau gleich berühmt, grossartig oder bringt Menschen außerhalb von unserem Umfeld zum Staunen. Und trotzdem gehört es irgendwie dazu. Es gehört irgendwie dazu. Ohne den Support von Billy Graham wäre keine einzige Evangelisationsveranstaltung vonstatten gegangen. Da haben tausende Menschen ihre Aufgabe übernommen, dass einer allein auf der Bühne stehen kann. William Wilberforce hätte die Sklaverei nicht abgeschafft, wenn er nicht Menschen an seiner Seite gewesen wären, die er beeinflussen konnte, die er mit seiner Vision irgendwie berühren konnte. Dann wäre gar nichts passiert. Dann wäre es einfach ein Spinner gewesen, mitten irgendwo in der Zeit. Und auch der Dietrich Bonhoeffer wäre kein so ein grosser Denker geworden, wenn nicht Menschen gewesen sind, die ihm zugelassen hätten. Ich glaube, so ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes kennt ganz unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Befähigungen, unterschiedliche Gaben, unterschiedliche Arbeiten für verschiedenste Menschen. Ich glaube, so ist das Leben. Und ich glaube, so ist Nachfolge. So unterschiedlich, wie es eben manchmal auch Leben schreiben tut. Ich glaube, wichtig für uns ist, egal ob wir jetzt berühmt sind oder nicht, ob unser Name berühmt ist oder nicht, dass wir auf die Stimme Gottes hören. Wenn ich so Geschichten nehme, Graham, Bonhoeffer, Wilberforce, in der Bibel oder auch sonst Menschen zulasse, dann zieht sich etwas wie ein Band durch Biografien von der Nachfolge. Das Hören auf den Heiligen Geist. Das Hören auf Gott. Ganz unabhängig dort, wo wir sind. Nämlich genau dort, wo Gott uns herpflanzen will. Dort, wo er will, dass wir unsere Aufgabe übernehmen. Dort sollen wir auf ihn hören. Wir sollen es eben dann nicht verschlafen. Wir sollen es dann eben nicht vergessen oder nicht hören. Sondern dann bereit sein, die Aufgabe, die er uns gibt, die er für unsere Füße herleitet, zu übernehmen. Wenn wir den Ruf hören von Jesus, wo er uns ruft, dann da zu stehen und alles reinzuhängen, alles in die Waagschale zu werfen. Bereit sein mit all den Möglichkeiten, die ich habe, die da sind. Vielleicht aber auch mit all den Schwächen, die ich habe, mit all den Fehlern, das in die Waagschale zu werfen und zu sagen, das kann ich, der bin ich oder die, mit dem, was ich habe. Gott beruft an Orten, wo er will, zu Zeiten, wo er will. Dass wir nämlich Menschen sein können, die nachfolgen. Vielleicht auch im Vorbild von Saulus, Paulus, Bonhoeffer, wer auch immer wir nehmen können. Vielleicht auch Menschen, die uns selber in den Sinn kommen. Und vollen Einsatz, voll Gas. Das, was in unseren Möglichkeiten liegt, für das Reich Gottes und Gott. Auf SRF habe ich mal so eine Doku, oder ich weiß nicht mehr, ob es eine Reportage war, und es ist um die Helden vom Alltag gegangen. Und ich habe das Gefühl, die wenigsten von uns werden Helden, wo grosse Bücher darüber geschrieben werden. Ich behaupte das jetzt einfach mal so steil. Ich glaube, die meisten von uns dürfen Helden vom Alltag werden. Helden vom Alltag fürs Himmelreich, für Gott und sein Reich auf dieser Erde. Amen.